Ich möchte noch mal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast durch dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass wir heute von dir auch Weisung empfangen können, ganz persönlich. Dass wir aufnehmen können mit unserem Herzen und ja, dass du zu uns sprichst als der lebendige Gott. So segne bitte das Reden und das Hören. Amen.
Amen.
In der kommenden Woche ist ja wieder einmal Valentinstag. Und früher habe ich gedacht, was ist denn das eigentlich für wieder so neumodisches, amerikanisches Zeugs? Kommt von Amerika rüber. Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht, zu gucken, wo kam das eigentlich her? Und habe entdeckt, dass es da ein altes Brauchtum gibt, das auf einen christlichen Märtyrer namens Valentinus zurückgeht und dass diesen Gedenktag, also den Valentinstag, schon Papst Gelasius I. im Jahre 469 unserer Zeit eingeführt hat als einen kirchlichen Feiertag. Es wurde zwar später wieder aufgehoben, aber damals eben eingeführt. Und es gibt auch in vielen Kirchen deshalb Gottesdienste, in denen Ehepaare gesegnet werden. Ja, was hat denn dieser Märtyrer mit dieser Valentin mit Ehe zu tun? Valentin von Rom soll als Priester oder als Pastor seiner Zeit Paare trotz des Verbotes von Kaiser Claudius II. Nach kirchlich getraut haben. Das war schon im 3. Jahrhundert, im Jahr 269 rum. Da war es den Kirchen noch nicht erlaubt, Paare zu trauen, so nach kirchlicher Art Mann und Frau zu verbinden, bis der Tod sie scheidet. Aber er hat es trotzdem getan. Und die Ehen, die von ihm geschlossen wurden, die standen der Überlieferung nach unter einem guten Stern. Auf Befehl eben von Kaiser Claudius II. Wurde dann am 14. Februar 269 wegen seines christlichen Glaubens enthauptet. Nicht unbedingt nur also wegen seiner Trauungen, aber ja. Und das wurde dann vor allem in England wieder aufgegriffen im 15. Jahrhundert, dass man das dann aufgenommen hat und dass sich Verlobte und Ehepaare kleine Geschenke oder Gedichte schickten. Und außerdem haben die aufgegriffen, das ist, und das war ja wohl auch dieses Anliegen schon des Valentins, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, dass man den richtigen Lebenspartner findet, dass Männer und Frauen auch so zusammenfinden und dass dieses Miteinander am Ende auch unter einem guten Stern steht. Und dafür hat er sich ja eingesetzt. Und ja, da hat man dann das auch gemacht, hat man guckt, wie können Paare zusammenkommen und dafür einiges getan. Es gab dann im viktorianischen Zeitalter auch den Brauch, sich gegenseitig dekorierte Karten zu schicken. Und englische Auswanderer nahmen dann den Valentinstag von England mit nach Amerika, in die Vereinigten Staaten. Und dann amerikanische Soldaten brachten das dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit nach Westdeutschland. Habe ich jetzt gelesen, da wurde 1950 in Nürnberg ein erster Valentinsball veranstaltet. Und dann in letzter Zeit wurde das eben bekannt, weil die Blumengeschäfte entdeckt haben, das ist ja eine gute Möglichkeit, den Umsatz zu fördern und haben viel Werbung dafür gemacht. Und dann gab es natürlich auch andere Bewegungen. Wir wissen, dass die Christen auch das neu entdeckt haben und haben gesagt, unsere Ehen sind so angefochten, das wäre ja gut, wenn es dafür wieder einmal einen besonderen Anlass gäbe. Und so ist der Valentinstag wieder zu uns zurückgekehrt. Ja? Also er hat nicht nur Konsumgründe, obwohl er jetzt durch so die Konsumgründe wieder die Schokoladenindustrie verbreitet wurde. Und darum wollte ich heute So, jetzt bin ich nach der langen Vorrede. Das als Anlass nehmen, einmal mit uns über das Verhältnis von, ah, da ist er, kann man mal anmachen, nicht, danke. Über das Verhältnis von Männern und Frauen aus biblischer Sicht nachzudenken. Und zwar nicht nur in der Ehe, sondern auch in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Und von daher denke ich, dass es jedem betrifft, denn jeder von uns ist ja Mann oder Frau. Ja? Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ihr das überhaupt findet, dass es das so gibt mit Mann und Frau, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und ob ihr mit euer eigenen Geschlecht denn so glücklich und zufrieden seid und in Harmonie damit, ob ihr ja damit und ob ihr im Frieden seid mit dem anderen Geschlecht und ob ihr das, wärt ihr Gott anders gemacht hättet. Ja, darum, warum ist das eigentlich so und was macht das mit uns? Und über diese Beziehung möchte ich eben heute mit uns nachdenken. In der Bibel wird das Thema gleich am Anfang schon aufgegriffen. Schon bei der Schöpfung des Menschen heißt es, 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und dann heißt es in Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut, da ward Abend und Morgen der sechste Tag. Also hier erfahren wir, dass es Mann und Frau gibt, weil Gott das so wollte, weil er diese Spannung offensichtlich gut fand. Nach seinem Bilde ist sie sogar. Also da muss es, da gibt es etwas, das liegt in Gott selbst. Dass es so eine Spannung und ein Austausch, eine Kommunikation, ein Miteinander gibt. Und er gibt diesem Prädikat, er gibt dieser Schöpfung das Prädikat sehr gut. Das fällt vor allem deshalb auf, weil, wenn man genau liest, hinter den anderen Schöpfungstagen jeweils steht, und Gott sah und es war gut. Also Gott sieht sein Werk an und sagt, gut, Note 2. Und am letzten Tag, als er den Menschen schaf, da sagt er, und siehe, das war jetzt nicht gut, das war sehr gut. Note 1. Ja. Und ein Kapitel später, in Kapitel 2, erfahren wir dann mehr davon, warum er das so, was er sich so dabei gedacht hatte. Im 1. Mose 2, Vers 18 heißt es dann, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm, jetzt übersetzt Luther so, Luther übersetzt, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das ist ein bisschen missverständlich, weil Gehilfin, das klingt so, ich will ihm vielleicht eine Putzfrau und Hausfrau zur Seite geben, eine Hilfe, damit er irgendwie klarkommt. Wörtlich heißt es, ich will ihm eine Ergänzung, eine Hilfe schaffen, die ihm ein Gegenüber ist. Also ein wirkliches Gegenüber auf Augenhöhe. Es ist keine Gehilfin, sondern es ist eine Ergänzung, die auf Augenhöhe dem Mann ein Gegenüber ist. Es geht um gegenseitige Ergänzung, um Hilfe. Und das wird auch deutlich an den Worten, die Adam dann danach sagt. Als Gott ihm die Frau brachte, da sagt er nämlich, da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, denn vom Manne ist sie genommen. Luther versucht hier das zu übersetzen mit dem Mann und Männin, um das deutlich zu machen, dass sie von, wie das im Hebräischen ist, da heißt nämlich Mann Ish und Frau Isha. Also da merkt man, das ist derselbe Wortstamm, das ist dieselbe Wurzel, die kommen aus einer Quelle und darum hat Luther, weil das im Deutschen Mann und Frau sind ja irgendwie ganz verschiedene Wortstämme, um das deutlich zu machen, darum hat er also gesagt Mann und Männin, aber man müsste vielleicht eher übersetzen Mensch und Menschin, aber naja, Also wie soll man das? Ist halt immer nicht so einfach. Aber diese Gemeinsamkeit, die soll ja da zum Ausdruck kommen. Also offensichtlich geht es Gott um die Gemeinschaft. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und darin gerade zeigt sich seine Gottesebenbildlichkeit, dass er nicht, dass er auf Gemeinschaft hin eben angelegt ist und dem dient auch die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau. Nicht nur darin zeigt sich unser Angelegtsein auf Gemeinschaft, aber doch besonders in einer Zuspitzung, weil wir da in besonderer Art auch Ergänzung erfahren sollen und ein tieferes Miteinander, als es sonst möglich ist. Natürlich gibt es dann auch, da komme ich später noch, auch Gemeinschaft in der Gemeinde, die wir erleben dürfen. Aber wesentlich ist eben, dass zwischen den beiden etwas herrscht, das die Bibel Liebe nennt. Kommunikation, Wertschätzung, Hilfe, Ergänzung, Dasein für den anderen. Der Mensch ist nicht als Solist geschaffen, sondern um mit einem anderen Menschen verbunden zu sein. Und ja, das scheint irgendwie in Gott selber angelegt sein, wenn es von Gott zum Beispiel heißt, dass er zu sich selber spricht, lasst uns Menschen machen. Also Gott ist ja kein Mensch, er ist irgendwie komplexer in seiner Personalität und das drückt sich dann bei uns aus, dass wir als zwei Geschlechter geschaffen wurden. Und wir haben ja das Experiment gesehen, was im besten Falle passiert, wenn nicht nur einer alleine ist, der ausgeht, sondern mehrere verbunden sind, auch zwei verbunden sind und sich mit ihrem Licht und mit ihrer positiven Ausstrahlung gegenseitig anstecken, dann sind sie viel stabiler, dann können sie viel mehr bewegen, auch mehr leuchten in die Welt. Und das nimmt auch der Prediger auf. Da heißt es einmal, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ja, da ist das aufgenommen, die dritte Schnur, die könnten wir dann als Gott in diesem Bunde sehen. Ja, also Gott, das war Gottes Idee. Ich weiß nicht, wie wir das heute finden, aber ursprünglich Gottes gute Idee, Mann und Frau in dieser Spannung, damit sie sich ergänzen, bereichern. Er wollte diese Spannung und wollte auch diese Unterschiede. Jetzt ein zweiter Punkt. Wie wurde das, was sich Gott da so irgendwie gut gedacht hatte, durch den Sündenfall verändert? Da lesen wir weiter dann in Kapitel 3, dass nach dem Sündenfall es irgendwie nicht mehr so um diese Beziehung stand, sondern dass Mann und Frau sich voreinander schämten. Sie waren nicht mehr offen. Sie machten sich Lendenschürze. Außerdem gab es dann gegenseitige Schuldvorwürfe. Zum Beispiel sagt dann Adam zu Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir von dem Baum die Frucht und ich aß. Ja, die Schuld. Ja. Und danach kommt es ja dann auch zu einem Fluch Gottes. Zu dem gehört dann diese Mühsal des menschlichen Lebens, dass auf dem Acker nur noch Dornen und Distel wachsen und es einfach sehr mühsam wird. Diese Mühsamkeit auch natürlich diese Beziehung belastet. Dazu kommen die Schmerzen während der Schwangerschaft und eben dieser Machtkampf zwischen den Geschlechtern. Statt eines Miteinanders kommt es zu einem Gegeneinander. auch allgemein zwischen den Menschen, aber auch besonders überall da, wo sie sich als verschieden empfinden. Und das kommt auch zum Ausdruck, wenn Gott zu der Frau sagt, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Ja, also Herr, und also da kommt jetzt auf einmal das Moment auch der Unterdrückung mit ins Spiel, dass der Mann Herr ist. Das Verhältnis von Männern und Frauen zueinander ist seit dem Sündenfall beschädigt. Es gibt Kampf, es gibt Konkurrenz, und das zieht sich durch die Jahrhunderte, drückt sich zum Beispiel in der Unterdrückung der Frau aus, drückt sich aber auch in gegenseitiger Missachtung aus. Ich denke da, wenn es heute so Lieder gibt wie Männer sind Schweine, ja, das klingt mir nicht nach Wertschätzung. Tut mir leid, ja. Oder wenn es heißt, weil ja dann gesagt wird, der Mann wurde zuerst geschaffen und dann die Frau, ja, beim Mann, da hat er noch geübt, Gott noch geübt, und bei der Frau ist es dann gelungen mit dem Menschen und so weiter. Wir merken, dass das Miteinander der Geschlechter wirklich ein heißes Eisen ist und dass alle Beziehungen seitdem davon geprägt sind und dass es natürlich auch in der Ehe eine Rolle spielt, dass es in der Gemeinde eine Rolle spielt, auch in der Gesellschaft. Es gibt ja nicht nur die ganz privaten Schwierigkeiten möglicherweise, sondern auch gesellschaftlich. Und wenn wir heute, also die ganze Emanzipationsbewegung, denke ich, hängt ja auch mit diesem Kampf zusammen, der da einfach stattfindet. Oder auch, wenn es heute um Gender geht, ja, dass man sagt, am liebsten würden wir das ganz auflösen, dass es gar nicht mehr Mann und Frau gibt, sondern ganz vieles und hin und her und alles ist irgendwie gleich. Diese Verschiedenartigkeit, von Gott als Ergänzung, als Bereicherung gedacht, wird negativ aufgefasst, wird negativ empfunden. Die trennt, die verbindet nicht. Das sind nicht wie zwei Pole, zwei Magnete, die sich anziehen, sondern das ist auf einmal etwas, was trennt. Auf einmal etwas, was man nicht will, was man aufzulösen versucht. Was wird nun aus dieser ursprünglich gut gemeinten Beziehung, die dann durch den Sündenfall zu einem Gegeneinander wurde, im Neuen Testament? Was passiert dadurch durch die Versöhnung Christi? Das ist mein dritter Punkt, sozusagen. Wir wissen, dass Gott durch den Opfertod Jesu Christi am Kreuz die Beziehung zwischen dem Menschen und ihm heilen möchte, dass dort Vergebung und Versöhnung eintritt. Aber nicht nur das, sondern auch zwischen den Menschen und auch zwischen den Geschlechtern. Auch die Geschlechterbeziehung soll geheilt werden. Durch gegenseitige Wertschätzung und Liebe. Darum heißt es in Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also aus diesem Gegeneinander soll ein gegenseitiges Füreinander werden, indem sich einer dem anderen unterordnet, den anderen dienen will, den anderen fördern will. Das ist der Gedanke, der im Neuen Testament aufleuchtet. Die Frauen sollen ihre Männer nicht mehr bekämpfen, sondern sich ihnen so unterordnen, wie sie sich Christus unterordnen. Und die Männer sollen sich ihren Frauen unterordnen, indem sie sich ihnen gegenüber so verhalten, wie sich Christus zu seiner Gemeinde verhielt. Er hat sich nämlich für seine Gemeinde vollkommen aufgegeben, bis in den Tod hinein, und hat seine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, damit die Gemeinde im größten Glanz dasteht. Und er sagt selber, er ist nicht gekommen, um ein Herr zu sein, sondern um ein Diener. Und mit genau dieser selben Gesinnung sollen sich jetzt die Männer so verstehe ich, sich auch ihren Frauen unterordnen. Das Neue Testament hat diese Vision, dass auch die Geschlechterbeziehung wieder geheilt wird, dass dieser Kampf aufhört und auch in der Gemeinde dieser Kampf nicht mehr da ist, dass der Fluch weggenommen ist. Und darum, so sehe ich es, dass alle Gegensätze aufgehoben werden, finden wir dieses Wort auch in Galater 3. Hier hat sich selbst weiterentwickelt, okay. In Galater 3, wo es dann hier so heißt, denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau. Das heißt ja nicht, dass es nicht mehr Mann und Frau gibt. Es heißt ja auch nicht, dass es nicht mehr Juden oder Griechen gibt oder Sklaven oder Freie. Und es gibt natürlich auch noch Deutsche, oder? Ja, und Italiener und Amerikaner und ja, alle Völker. Aber sie sind nicht mehr gegeneinander, sondern sie sind eins, sie sind füreinander in Christus. Und wenn an verschiedenen Stellen aus aktuellen Anlässen heraus, zum Beispiel Frauen oder auch Männer, aufgefordert werden zur Unterordnung, dann verstehe ich das auf diesem Hintergrund als eine Aufforderung, den Kampf gegen das andere Geschlecht zu beenden. Das heißt, weil es oft so war, dass die Männer auch die Frauen unterdrückt haben, unterdrücken konnten, weil sie physisch stärker waren und im Vorteil waren, dass sie das einstellen. Aber auch, dass die Frauen ihren Befreiungskampf einstellen können, weil wir ja in Christus befreit wurden. Und darum gibt es im Neuen Testament, was uns heute gar nicht mehr so auffällt, auch zum Teil gemischte Teams zwischen Männern und Frauen. Aquila und Priscilla, die miteinander die Mission machen. Darum kommen auch Frauen unter den Mitarbeitern des Paulus vor. Das fällt uns heute so nicht mehr auf, aber das war doch damals eine ganz andere Art und Weise, der Geschlechter miteinander umzugehen. Und ich glaube, in diesem Sinne sind wir eben herausgefordert, dass wir auch zu einem neuen Miteinander in unserer Zeit kommen. Zu einem neuen, dass die Gemeinde im besten Sinne ein Vorbild sein könnte, wo sich Männer und Frauen gegenseitig wertschätzen. Wo dieser Unterschied auch bejaht wird und gesagt wird, ja, das ist gut, das ist spannend, das macht das Leben reich. Das ist nicht nur doof. Aber die Erfahrungen, die wir machen, können ja auch anders gewesen sein. Ja? Darum habe ich am Anfang gefragt, wie geht es euch eigentlich mit eurer Geschlechtlichkeit, so wie ihr nun mal geschaffen seid? Seid ihr da selbst mit im Frieden? Man kann ja auch mit dem anderen Geschlecht ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist durch die Sünde natürlich möglich seitdem. Und dann braucht es ja eine Erneuerung. Und es braucht ein bewusstes Ja zu diesem Plan Gottes, ja, damit wir nicht ganz die Orientierung verlieren. Ja. Ich glaube, dass wenn viele Menschen heute auch eine Not damit haben, zu ihrem Geschlecht zu stehen, dass das alles aus diesem herauskommt und dass es eine Erneuerung von Gott her bedarf, um das so bejahen zu können, wie Gott es sich gedacht hat. Es geht darum, dass wir aus diesem Macht- und Konkurrenzkampf herauskommen und die Vision Gottes an dieser Stelle teilen. Und das wird, denke ich, nicht, das geschieht wie alles in dieser Welt nicht automatisch, sondern wir müssen uns dafür entscheiden. Wir müssen uns für diesen Willen Gottes, für diesen Weg Gottes entscheiden. Und warum das notwendig ist, das möchte ich jetzt zum Schluss eigentlich, also ist noch ein kleiner Punkt, also Aber das möchte ich jetzt noch zeigen, warum das notwendig ist. Eine wesentliche Gabe, mit der der Mensch ausgestattet ist, ist, dass er frei ist. Ist die Freiheit. Auch deshalb ist der Mensch die Krone der Schöpfung, weil das auch etwas ist, das ihn Gott ähnlich macht. Er hat die Wahlfreiheit zu bestimmen, in welche Richtung sich sein Leben entwickelt. Er kann sein Leben in die eigene Hand nehmen. Das können alle anderen Lebewesen in diesem Sinne nicht. Und an diesem Punkt, als Gott ihn damit ausstattete, mit dieser Freiheit, da hat er seine eigene Macht eingeschränkt. Das war eigentlich sehr riskant, dass Gott das gemacht hat. Und man kann fragen, warum hat Gott das so gemacht? Diese Frage wird ja auch oft gestellt. Wieso lässt Gott das zu, dass wir auch ganz falsche Wege gehen? Man kann die Frage anders stellen. Wieso lässt Gott das Böse zu? Wieso hat er das zugelassen, dass Männer und Frauen gegeneinander sind? Ja? Hätte er das nicht ganz vermeiden können? Ja? Wie kommt das eigentlich, dass das passieren konnte? Wie kam es, wie konnte es zu diesem Sündenfall kommen? Das liegt an der Freiheit, weil wir dann Dinge wählen können und Wege gehen können, die dem Schöpfer auch ganz und gar nicht gefallen. Natürlich hätte er das als allmächtiger Gott verhindern können, aber er kann es, wenn er es verhindert hätte, dann wäre es auch mit der Freiheit am Ende gewesen. Und sobald er diese Karte also ausspielt und verhindert, dass der Mensch eigene Wege geht, ja, ist er nicht mehr frei. Und das ist ein echtes Dilemma, was nicht beides gleichzeitig sein kann. Und dadurch sehen wir, in dem Moment, wo Gott den Menschen mit Freiheit schafft, schränkt er auch seine Allmacht ein. Er sagt nämlich, du kannst gehen, wie du möchtest. Aber du wirst die Folgen tragen, aber ich schreite nicht ein. So ist das eine Selbstbeschränkung Gottes. An diesem Tag könnte man auch sagen, hat er seine Allmacht selbst eingeschränkt. Und deshalb haben wir dann vieles bekommen. Und so verknüpfte Gott sein eigenes Schicksal mit dem Schicksal der ganzen Schöpfung, und die ja in den Fall des Menschen auch mit einbezogen wurde. Und wir leben als Folge davon eben in einer gefallenen Welt und in einer Welt, in der es zu einer Kettenreaktion des Bösen kam. Und innerhalb dieser Kettenreaktion es auch zu einem Gegeneinander der Geschlechter kam. Weil wir selber wählen dürfen. Warum hat Gott das getan? Weil er echte Liebe wollte und von Menschen, die aus eigenem Entschluss und eigenem Herzen das Gute wollen. Moralität braucht Freiheit. Gut kann man nur sein, wenn man auch die Wahl hat, gegebenenfalls auch nicht gut zu sein. Stellen wir uns vor, Gott würde den Menschen zwingen, immer nur das Gute zu tun. Dann würde der Mensch zwar Gutes tun, aber er könnte nicht mehr gut sein. Er wäre halb, wie er sein muss. Und auch Liebe braucht Freiheit. Wir können erst recht nicht sagen, dass ein Wesen lieben kann, wenn es nicht zugleich frei ist, nicht zu lieben. Was würde mir das bedeuten, wenn ein anderer mir sagt, ich liebe dich, wenn er gar nicht anders könnte? Das Besondere der Liebe ist ja gerade, dass er aus freien Stücken sagt, ich schätze dich wert. Ich treffe diese Entscheidung, ich wähle dich aus. Ich könnte anders, aber ich will nicht anders. Das macht die Liebe so wertvoll. Wir könnten uns eine Puppe bauen, mit einem Sprachchip da drin und immer wenn wir die Taste drücken, dann sagt die Puppe, ich liebe dich. Würde das dein Herz erfüllen? Würdest du dich davon geliebt fühlen? Wenn der Mensch natürlich die Wahl hat, nicht zu lieben, dann kann er sich auch entscheiden, einen anderen Menschen nicht zu lieben. Das andere Geschlecht nicht zu lieben, seinen Ehepartner nicht zu lieben, seinen Mitmenschen nicht zu lieben, sein Mitgeschöpf nicht zu lieben, Gott nicht zu lieben. Aber er kann sich auch dafür entscheiden, ihn zu lieben. Das macht die Liebe eines anderen für uns so wertvoll. Auf den Punkt gebracht bedeutet das also, nur wer böse sein kann, kann auch wirklich gut sein. Und nur der kann lieben, der auch die Wahl hat, nicht zu lieben. Und beides benötigt Freiheit. Und darum spricht das Neue Testament von einer neuen Freiheit. In einer neuen Freiheit, in der wir uns entscheiden für die Liebe. In der wir uns entscheiden, diesen Plan Gottes gut zu finden, uns da hineinzugeben, Gott zu lieben, den anderen zu lieben. Und es kann nur verwirklicht werden, wenn Gott dem Menschen die Freiheit gibt. Und so legt er ja auch seinem Volk Israel vor diese Entscheidung, indem er sagt, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, 5. Mose 30, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr in dem Herrn, eurem Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht. Ja? Aber das Volk hat immer wieder anders gewählt. Und Freiheit bedeutet dann eben auch für diese Entscheidungen, die wir im Leben treffen, Gott verantwortlich zu sein. Ja? Sogar dann am Ende eines Lebens vor Gott reden zu müssen und uns für alle unsere Entscheidungen Rechenschaft ihm geben zu müssen, Antwort geben zu müssen. Was machst du mit dieser Freiheit, die Gott dir gibt? Das ist ein Moment, vor dem wir uns als Menschen zu Recht fürchten müssen. Denn dann wird offenbar, dass wir uns nicht immer nur für den guten Weg entschieden haben, dass wir uns nicht immer nur für die Liebe entschieden haben. Und auch als Gesellschaft leben wir ja in diesem Dilemma mit dieser Freiheit, dass wir im Moment merken, da ist etwas in Gang gesetzt, da könnte etwas ganz böse werden, dass wir sagen, wir müssen das einschränken, wir müssen das überwachen, dass man gar nicht mehr das Böse tun kann. Aber das bedeutet dann auch das Ende der Freiheit. Wir stehen immer in diesem Dilemma. Ja? Und jetzt ist einfach die Frage, was machen wir mit dieser Freiheit? In Genesis 2, im 1. Mose 2, wird die Freiheit des Menschen beschrieben. Er darf wählen, ob er von der Frucht des Baumes isst oder nicht. Ob er es nicht tut, weil Gott es nicht wollte. Und auf den ersten Blick sieht das so aus, wo ist denn hier die Freiheit? Das ist ja eine Beschränkung. Weil Gott sagt, von diesem Baum sollst du nicht essen. Das ist ja eher Unfreiheit. Aber im gleichen Moment steht ja der Mensch in dem Moment, in diesem Augenblick vor der Wahl, erfülle ich nun den Willen Gottes oder erfülle ich ihn nicht? Er hat auf einmal zwei Optionen. Das macht die Freiheit aus. Er hat zwei Möglichkeiten. Zwei Lebenswege zeichnen sich vor ihm auf. Und er kann wählen, er darf wählen und er muss wählen. Der Baum in der Mitte des Gartens ist dieser Ort der freien Entscheidung. Und jetzt im Neuen Testament, jetzt sind wir einfach gefragt, ob wir zu einer neuen Entscheidung kommen, zu einer neuen Sicht über dieses Miteinander der Geschlechter, über unser eigenes Geschlecht, ob wir da hinein uns finden können in dem, was Gott sich für uns gedacht hat. Möglicherweise brauchen wir da auch Heilung und Gebet. Dazu möchte ich ermutigen. Vielleicht sind die Beziehungen ganz kaputt gegangen, vielleicht ist unser Herz schwer davon beschädigt. Durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir kein Ja dazu finden können, dass wir uns sehr schwer tun. entweder ein Ja zu uns selber zu finden oder zu unserem Ehepartner zu finden oder auch zu anderen, dem anderen Geschlecht außerhalb der Ehe, ja, dass wir einfach Schwierigkeiten haben. Was würden wir sagen, was ist das größte Problem auf der Erde? Ich mache eine Pause, jetzt selber denken. Muss man erst umschalten, ja, die ganze Zeit lässt man denken, aber jetzt kurz selber denken. Was ist das größte Problem? Was würdest du sagen? Würdest du was Persönliches nennen? Ein persönliches Problem, das dir gerade so groß vor Augen steht? Vielleicht eine Krankheit, mit der du kämpfst, oder Alter oder Schulden? Oder ein globales Problem, was das größte Problem im Moment ist? Ja. Den du irgendeinen Politiker benennst, ich benenne mal jetzt keinen. Krieg, Umweltzerstörung oder Armut, was ist das größte Problem? Die Bibel sagt, das eigentliche Problem ist diese Zerstörung der Beziehung. Der Beziehung zu Gott und in Folge davon der Beziehungen des Menschen zu dem Mitmenschen, zu dem anderen und zu der Mitumwelt, zu den Mitgeschöpfen. Ja, es geht nicht um die Moral, es ist ein religiöses Problem, allerdings eben mit katastrophalen Folgen. Wenn wir uns von Gott getrennt haben, dann wurde eben alles andere in Mitleidenschaft gezogen. Die Verstrickung in die Sünde wurde immer größer, hat eine Spirale des Bösen losgetreten, aus der wir jetzt wieder aussteigen müssen. Dazu möchte ich heute uns einladen in Bezug auf unser Verhältnis zueinander. Und ganz besonders in Bezug auf unser Verhältnis zum anderen Geschlecht und zu unserem eigenen Geschlecht. Dass wir den Kampf einstellen gegeneinander, ja, den es oft gibt, dass wir sagen, nein, da möchte ich nicht mitmachen, da möchte ich mich von distanzieren, das hat Gott ganz anders gedacht. Dass wir wertschätzen können, das ist jetzt ein bisschen ja, einfach, die Stärken des anderen, ja, wie auch immer, Wertschätzung. Gestern bei dem Seelsorgeseminar wurde das ja auch deutlich, wie wichtig das ist, dass wir uns Wertschätzung gegenseitig wertschätzen können. Dass wir das, was anders, gerade wenn etwas anders ist am anderen, dass wir sehen können, dass das nicht schlecht ist, sondern dass das sein Gutes hat. Ja. Und ich habe, was ganz selten ist, habe euch jetzt zum Schluss noch einen kleinen Schlager mitgebracht. Ich bin eigentlich nicht so ein Schlager-Fan. Ich habe ein Lied gefunden, das hat mich überrascht, ein neueres Lied. Da geht es um diesen Unterschied von Männern und Frauen. Und der wird da ausnahmsweise einmal positiv eingeschätzt. Ja? Lasst euch überraschen. Ich rufe euch auf, wenn ihr könnt, da mit einzustimmen. Nicht mit Singen unbedingt, aber in die Inhalte und in der Wertschätzung des anderen Geschlechtes. Und weiter mitzumachen bei diesen ganzen Geschlechterkämpfen, Emanzipation, Gender und so weiter, sondern die Erneuerung bei Gott zu suchen, uns von ihm ein neues Herz schenken zu lassen. Und ich ermutige uns auch zur Erneuerung unserer Ehe oder zu unserer Geschlechtsidentität, vielleicht das Gebet aufzusuchen und die Seelsorge aufzusuchen, wenn uns da etwas Not macht. Ja, jetzt kommt dieses Lied. Genau, da heißt es auch schon. Wenn Männer, dann die Frau. Wenn Männer, dann die Frauen sind, wer der ganze Spaß dahin und das Beziehungsgleichgewicht auf lange Sicht total gestört. Wenn Frauen dann die Männer sind, wer die ganze Spannung hin
Wenn aber die Frauen sind, na, wär der ganze Spaß dahin. Und das Beziehungsgleichgewicht auf lange Sicht total gestört. Wenn Frauen mehr wie Männer sind, wär die ganze Spannung hin. Genau, denn erst der kleine Unterschied macht Liebe liebenswert.
Ich hoffe, ihr seht das genauso wie wir. Ja?